Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Während man in vielen Ländern umbauen, an- oder wegschrauben darf, was gefällt, ist es in Deutschland mal wieder etwas komplizierter. Und das betrifft nicht nur aufwendige Custom-Bikes, sondern bekanntermaßen schon Blinker, Kennzeichenträger oder ein anderes Windschild. Und doch davon auch in Deutschland mehr, als viele denken. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Redakteur und Podcaster bei Motorrad. Und ich bin heute mal im Bayerischen Wald zu Gast, und zwar bei Armin Herzig, Prüfingenieur und seit über 27 Jahren Sachverständiger in diesem Bereich. Hallo Armin.
Ja, servus Ferdi, grüß dich.
Magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, was du so machst, was du gemacht hast bis jetzt in deinem Leben?
Ja, meinen beruflichen Werdegang hast du ja eben schon geschildert. Privat bin ich Petrolhead, Inhaber von oder Besitzer von vielen, vielen Motorrädern, Oldtimer-Fan, auch amerikanischer Art, und habe so ein bisschen die Scheuklappen bei den Harleys aufgesetzt, wobei ich auch immer wieder gerne über den Tellerrand schaue.
Ja, Armin, wir haben noch zum Warmlaufen auch für mich und für uns beide noch ein paar kurze Fragen, und bitte um eine möglichst kurze Antwort.
Okay.
Schauen wir mal. Was war denn dein erstes Motorrad?
Mein erstes Motorrad war eine Kawasaki 440 LTD, so ein Softchopper.
Ja, da warst du schon richtig aufgegleist, oder?
Ja, genau. Da haben wir dann gleich die Bohrmaschine zur Hand genommen, in den Auspuff ein paar Löcher gebohrt und sind wir dann durch Passau gedüst.
Und wo bist du am liebsten unterwegs?
Am liebsten bin ich unterwegs im Ausland, auf möglichst einsamen Strecken. Früher habe ich die Städte gesucht, heute suche ich die Einsamkeit.
Mhm. Wo zum Beispiel?
Die Einsamkeit Kanadas, Norwegens, Spaniens, da bin ich zurzeit am liebsten unterwegs.
Mhm. Und wenn du jetzt in deiner Garage nur Platz für eine Maschine hättest, der Armin schaut ganz entsetzt.
Boah.
Was wäre das?
Wenn ich nur, also es wäre ganz sicher eine Harley und es wäre auch eine alte Harley.
Mhm.
Ja. Welche genau, könnte ich im Moment nicht sagen.
Mhm.
Ich würde mal sagen, eine der beiden Sturgis-Modelle.
Okay. Und wir bleiben vielleicht auch in der Garage. Was ist für dich der wichtigste Gegenstand in der Werkstatt? Das wichtigste Werkzeug vielleicht auch?
Meine Motorrad-Hebebühne.
Ja gut, bei dem Schwereisen vielleicht auch nicht.
Nicht verkehrt.
Und letzte Frage, von welchem Motorrad, das es mal gab, das es nicht mehr gibt, würdest du dir eine Neuauflage wünschen?
Ja, eben von den Sturgis-Modellen. Also Harley hat ja in den 80er Jahren eine Shovelhead Sturgis rausgebracht, Anfang 90 das entsprechende Modell in der Evolution-Baureihe. Und ich traue es Harley auch zu, dass sie dann irgendwann in den nächsten Jahren da mal ein drittes Modell bringen. Vielleicht, wenn die Rallye in Sturgis, South Dakota, mal wieder ein Jubiläum hat.
Mhm.
Das wäre allerdings fürchterlich für mich, weil dann müsste ich als Sammler das dritte Modell auch noch kaufen, was sicherlich sehr, sehr teuer ist.
Okay, super, danke. Das ist schon mal... Sind wir schon mal ganz nah am Thema dran, auch mit den Löchern in Auspuffbohren vielleicht. Aber wir wollen ja nicht nur über Umbauten sprechen, sondern du hast ja auch mehr oder weniger einen aktuellen Anlass. Weshalb? Also wir wollten das Thema auch das zum Hintergrund. Wir haben uns schon vor über einem Jahr mal drüber unterhalten. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir da zusammengefunden haben. Aber du hast eine Art aktuellen Anlass für dieses Thema, das dich so ein bisschen umtreibt. Sollen wir damit mal anfangen?
Ja, gerne.
Ja.
Die Problematik der letzten Jahre war zweierlei. Das eine ist, dass man die Motorradkontrollgruppen in Bayern ins Leben gerufen hat, die super, super, super gut geschult sind und entsprechend handeln.
Also das sind Motorradkontrollgruppen der Polizei.
Der Polizei.
Genau.
Mhm. Die zweite Geschichte ist, dass die Sachverständigen der Prüforganisationen auf einem schmalen Grat wandern, da die Rechtsprechung irgendwann mal beschlossen hat, Verstöße der Sachverständigen als Straftat zu ahnden. Das heißt also, wenn jemand nicht genau das, was gefordert ist, macht, oder einmal ein Auge zu sehr zudrückt, dann hat der Prüfer schnell mal eine Strafanzeige am Hals wegen Falschbeurkundung im Amt, was natürlich eine Gefährdung für ihn und sein Berufsleben bedeutet. Das Ganze ist also unterm Strich sehr streng geworden.
Genau, wir haben ja eh gesagt, grundsätzlich über die HU, die Hauptuntersuchung, da wollen wir jetzt heute eigentlich nicht so den Schwerpunkt drauf legen, weil das ist eigentlich, da weiß, glaube ich, jeder, der da schon mal war, was er vorher da zu tun hat, ja. zu kontrollieren hat, ja. was sich da empfiehlt. Genau, uns geht es jetzt wirklich um eben Umbauten. Und lass uns doch mal so anfangen, wenn du sagst, da wird mehr drauf geschaut. Wir haben doch im Wesentlichen da, geht es doch um ABEs, um Teilegutachten, um solche Geschichten. Können wir das erstmal grob sortieren?
Ja, also die Hersteller von Fahrzeugteilen, die man nachträglich anbringen kann, unterhalten ein Qualitätsmanagementsystem und liefern mit diesem Teil in aller Regel eine ABE mit oder ein Teilegutachten. Wenn ein ABE für das Fahrzeug mitgegeben wird, kann man das Teil anbauen und muss weiter nichts tun. Es ist ein Teilegutachten dabei. So ist es in aller Regel so, dass das Fahrzeug einer Änderungsabnahme vorgeführt werden muss, wo dann die Teile hinsichtlich des Anbaus, der Funktion und Zulässigkeit überprüft werden. Und man bekommt dann Papier, das man mitführen muss. In seltenen Fällen muss man auch zur Zulassungsbehörde, um das dann in den Fahrzeugschein eintragen zu lassen. Beispielsweise bei Leistungssteigerungen ist es so.
Gibt es da auch, ich meine, mittlerweile gibt es das ja oft auch als PDF, reicht das dann in dem Fall auch? Oder muss das wirklich Papier mit Stempel?
Ja, schon. Also das muss schon die entsprechende Urkunde dann, wenn man sie bekommt, mitgeführt werden.
Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe es ja selber in meinen Mopeds teilweise, wenn du halt mehrere Teile hast, ist da irgendwo ein Bereich, wo man sagt, wenn da jetzt zum Beispiel du hast einen Bremshebel und du hast einen Handschützer oder irgendwelche Bereiche, wo das zusammenspielt, wird das dann anders bewertet? Oder wenn du sagst, du hast für alles, für jedes einzelne Teil eine ABE?
Mhm. Diese Situation bezeichnet man als gegenseitige Beeinflussung.
Mhm.
Und natürlich muss der Prüfingenieur, der Sachverständige, überprüfen, ob die Teile sich gegenseitig unter Umständen negativ beeinflussen. Der bewertet es auch mit und schreibt es dann auch in seine Abnahme mit rein, dass er jetzt meinetwegen bei der Abnahme von Lenkerhebeln die Handschützer mitbeurteilt hat.
Mhm. Aber die Praxis ist ja oft, also will man jetzt keinem zu nahe treten, aber jetzt bei einer der letzten Hauptuntersuchungen, da war es bei mir halt auch so, da weise ich ja schon darauf hin, so hier, da habe ich andere Teilchen verbaut oder so und da ist ein ABE da, dann ist es ja meistens in der Regel damit abgehakt.
Also der Sachverständige, der macht viele Dinge oder überprüft viele Dinge, das kriegst du gar nicht mit.
Mhm.
Also wenn er sich jetzt die Hebel meinetwegen anschaut, dann schaut er ganz kurz auf die Prägung, wo die KBA-Nummer eingeprägt ist, weil wenn da keine wäre, würde er es sagen.
Mhm.
Also es finden viele Dinge in seinem Kopf statt, die du gar nicht mitkriegst.
Mhm.
Und man kann sich durchaus schon darauf verlassen, und das ist auch sein gutes Recht, dass wenn dann die Plakette zugeteilt wird, dass das Fahrzeug in dem Moment ordnungsgemäß den Zustand hatte.
Und du hast vorhin im Vorgespräch auch schon erwähnt, das ist jetzt so der Idealfall. Bisschen schwieriger wird es ja schon, wenn ich vielleicht ein älteres Fahrzeug habe, teilweise ohne EU-Zulassung oder wenn ich wenn ich einfach ein so seltenes Motorrad habe, das dann in der ABE nicht auftaucht oder wo dann genau diese Modellvariante nicht auftaucht.
Mhm.
Ist das auch wieder was, wo ich aus diesem System irgendwo rausfall?
Ja, grundsätzlich ja schon. Aber man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, eine Einzelbetriebserlaubnis da zu erlangen. Im Volksmund der Paragraph 21 bezeichnet, das sagt da vielleicht was. Und der Sachverständige, die dementsprechende Befugnis dafür auch haben muss, der überprüft dann, ob dieses Fahrzeugteil, das vielleicht für ein anderes Fahrzeug oder eine andere Baureihe gebaut wurde, auch zu dem Fahrzeug passt, das du gerade vorstellst. Und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann er da diese Einzelbetriebserlaubnis ausstellen.
Und wenn man jetzt, ich weiß nicht, du hast es ja schon angesprochen, mit irgendwelchen Teilen, die man wirklich teilweise selber fertigt, da kommt man doch mit Sicherheit dann in so einen Bereich rein, wo es schwierig wird, oder?
Ja, mit Sicherheit. Da wird es dann ganz, also, ganz schwierig. Natürlich hat man die Möglichkeit, das dann auch prüfen zu lassen. Der Sachverständige muss sich halt dann nach den Bau- und Betriebsvorschriften richten. Das nennt man da im Fachjargon so. Und muss das dann beurteilen, ob diese Änderungen gesetzeskonform sind oder nicht. Hier ist man an einem Punkt, wo es besser ist, vorher mit dem Sachverständigen zu reden und nicht den Heckrahmen abzuschneiden als Beispiel und dann hinterher hinzufahren, da wäre ich, sondern da muss man tatsächlich oder sollte man vorher auftauchen bei seinem Sachverständigen und sagen, ich habe das und das vor und auch noch im Zusammenhang mit den oder den Umbauten. Wie würden Sie das denn beurteilen? Auf was muss ich schauen? Geht das überhaupt? Und der sagt das dann schon, wie es haben würde. Gerne haben würde oder ob es überhaupt möglich ist.
Ja, jetzt gibt es ja, also es gibt ja Listen von Teilen, wo es wo es eben relativ problemlos ist. Und die Liste ist auch lang von Teilen, die, wo man quasi nichts machen kann. So, kannst du kurz umreißen, was so die größten No-Gos, wenn man so will, sind? Also Teile, wo man einfach nicht drum rumkommt, dass man da nichts dran ändern kann?
Also das beste Beispiel sind immer die Rahmenänderungen. Ob die dann zur optischen Verschönerung dienen oder für Custom Bikes gedacht sind oder der Gewichtsreduzierung und solchen Dingen, da beißt es meistens dann aus mit der Zulassung. Also da wird es dann schwierig. Das zweite Beispiel sind natürlich alle selbstgefertigten Teile, weil die müssten eigentlich einer Materialprüfung unterzogen werden. Das hat natürlich der Privatmann nie und nimmer dabei. Und deswegen ist es bei selbstgefertigten Teilen immer ein Problem.
Werbung.
Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride. Ja, aber ich finde auch, es ist ja, also man kann sich ja schnell erschließen, dass es halt immer auch um so, ja, alles, was irgendwie sicherheitsrelevant ist, dass das natürlich klar ist. Andererseits, was ist dann nicht sicherheitsrelevant? Und ich war dann auch überrascht. Ich wollte bei meinem ersten Motorrad auch ein anderes Kettenrad montieren und war dann auch überrascht, dass das eigentlich, oder was heißt eigentlich, dass das eben auch nicht in dem Sinne erlaubt ist, dass die Betriebserlaubnis dann erlöscht. Ich habe es jetzt vorher wieder gesehen in einem von deinen Schreiben, wahrscheinlich auch, weil das Geräuschverhalten eben verändert wird, ja, und so Geschichten. Und in dem Zuge, es ist ja auch wieder so eine Diskussion mit Betriebserlaubnis erlöscht.
Ja, klar.
Ist das, also jetzt aus der Praxis, es ist ja dann oft so, dass viel dann trotzdem gemacht wird und im Zweifelsfall dann oft auch niemanden interessiert, bis halt was passiert. Ist das dann, da sagen ja auch die einen, das muss schon was mit dem Unfall oder was auch immer zu tun haben, dass das ein Problem wird? Oder ist es eigentlich so, dass man sich damit sofort angreifbar macht und allein deshalb das schon eigentlich nicht empfehlenswert ist?
Ja, beim Erlöschen der Betriebserlaubnis, da muss man differenzieren zwischen der gesetzlichen Grundlage und der schadenersatzrechtlichen Folge im Falle eines Unfalls. Natürlich kann man jemanden schadenersatzrechtlich nur dann verantwortlich machen, wenn die Veränderung, also das Teil meinetwegen, unfallursächlich war. Das ist ganz klar. Aber das grundsätzliche Erlöschen der Betriebserlaubnis, da muss man zwei Dinge wissen. Das eine ist, wenn durch die Änderung eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist, oder das andere, wenn das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird. Und das sind die Dinge, die meisten Leute vergessen.
Ja, und Geräuschverhalten, das ist ja jetzt nicht nur längst diese Auspuffgeschichte, oder? Also das können ja auch noch...
Ja, man verbindet gerne mit dem schlechteren Geräuschverhalten nur die Auspuffanlagen. Das können aber auch ganz andere Dinge sein, beispielsweise Ansauggeräusche, bei veränderten Luftfiltern oder beispielsweise bei den Ducatis, die gerne offene Kupplungsdeckel fahren, weil das dann entsprechend lauter wird durch das Klappern. Und da haben wir ganz schnell erlöschende Betriebserlaubnis am Hals. Hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die meisten Motorradfahrer sind rechtsschutzversichert, auch im Vorgriff auf irgendwelche Unfälle, die passieren können. Aber auch, um so ein bisschen Schutz zu haben vor gerichtlichen Auseinandersetzungen hinsichtlich der Betriebserlaubnis. Und die Rechtsschutzversicherungen schließen ganz gerne das Erlöschen der Betriebserlaubnis in ihren Versicherungsbedingungen aus. Also da rate ich jedem, da mal nachzugucken, ob das Erlöschen der Betriebserlaubnis ausgeschlossen ist. Dann sollte man sich unter Umständen Gedanken machen, eine Rechtsschutzversicherung zu wählen, die das nicht ausschließt. Mhm,
Glaub schon, man kommt da oft schneller rein, als man denkt. Also ich habe auch vor einem Jahr mal mein Windschild an meiner GS zum Beispiel, wollte ich auch mal. Also ich habe mir ein zweites gekauft, in eBay ein gebrauchtes. Mhm. Das wollte ich einfach mal haben, so um daraus ein kurzes Offroad-Schild mir zu bauen, weil das große halt, also das ist jetzt relativ schnell abgebaut, aber man braucht halt trotzdem ein paar Handgriffe. Und das ist ja auch wieder was, da denkt man sich im ersten Moment, ja, wie kann denn das sein, dass das auch wieder Windschild mit der ABE, ja super, was brauche ich da eine ABE? Aber, kannst du jetzt bestimmt erklären, ja, das ist ja auch wieder sowas.
Bei den Windschildern, da geht es oft um Dinge, an die man als ganz normaler Motorradfahrer gar nicht denkt. Zum Beispiel, da geht es um Bruchsicherheit,
ja, genau.
Splitterverhalten. Da werden, natürlich sind es ungünstige Situationen, die man sich da in Gedanken hervorruft, dass man jetzt einen Zusammenstoß mit einem Menschen hat zum Beispiel und wenn das blöde Windschild halt dann ungünstig bricht, dass man den dann, nachdem man ihn über den Haufen gefahren hat, auch noch den Hals aufschlitzt oder sonst irgendwas Blödes passiert. Aber da, ja, das hat schon alles seinen Sinn.
Ja. Wie siehst du das denn? Deckt sich da deine private Meinung als privater Motorradfahrer mit deiner beruflichen oder? Also jetzt zu dieser Windschild-Geschichte zum Beispiel. Ich denke, das wird jeder mal irgendwie gemacht haben. Ich bin halt mit dem Schild schon eine Zeit lang gefahren,
ja,
weil ich mir einfach gedacht habe, also komm, man kann jetzt die Kirche auch mal im Dorf lassen. Andererseits, mei, irgendwo fühlt es sich halt schon auch blöd an, wenn man mit sowas rumfährt und immer weiß, theoretisch, naja, im blödsten Fall der Fälle, also schlussendlich fahre ich jetzt wieder mit der Serienscheibe rum. Aber
ja, mei, ja, das halt mit dem Alter und auch mit der Erfahrung hängt das auch zusammen, die man selbst hat. Je jünger man ist, umso niedriger ist die Hemmschwelle, dass man da Veränderungen vornimmt. Mhm. Wenn man ein bisschen älter wird, man diskutiert und man will auch Ärger vermeiden. Ich will heute nicht auf dem Weg nach Italien irgendwo neben der Autobahn angehalten werden und dann mit dem Zug wieder heimfahren. Mhm. Deswegen schaut man halt in neuerer Zeit schon drauf, dass man sein Motorrad so umbaut oder so beieinander hat, dass man halt dieses Risiko absolut minimiert, dass man dann zu Fuß nach Hause geht. Mhm. Ist ganz klar.
Was sind denn jetzt so aus deiner Erfahrung der letzten Jahre, sind da auch so richtige Einzelstücke dann dabei oder ist das halt eher so unkritisch mit ABE und allem irgendwie unkompliziert?
Na, also die ganz großen Umbauten der Street Fighter-Szene der 80er Jahre, die sind vorbei. Heute haben wir eher, gerade bei Harley-Davidson-Motorrädern, haben wir da größere Umbauten, wo aber diejenigen, die sie machen, von vornherein drauf schauen, dass das Ergebnis auch zugelassen werden kann. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass die Fahrzeugbesitzer mords viel selber verändern. So kleinere Sachen, Lenker, Anbauteile schon, aber so größere Umbauten lassen die heutzutage machen. Und die Customizer, die Harley-Vertragshändler, auch die kleineren Harley-Werkstätten, die legen da schon Wert drauf, dass das Ergebnis dann abgenommen wird, so damit der Kunde noch hinterher keinen Ärger hat irgendwo bei einer Kontrolle.
Ja, es kostet ja auch alles wahrscheinlich Heidengeld. Also das ist ja das Nächste.
Das ist vollkommen richtig.
Ja.
Ja.
Noch ein anderer großer Punkt, den wollten wir auch aufgreifen. Stichwort Reifen. Da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren. Und da kann man jetzt ja auch sagen, okay, jetzt gibt es endlich keine Reifenfreigaben mehr. Jetzt brauche ich nicht mehr schauen, welche Reifen darf ich denn da überhaupt aufziehen. Und ich meine, wenn du eine recht moderne Maschine hast, hast du ja eigentlich eh kein Problem.
Ja.
Außer du baust eben irgendwie, wenn es jetzt Supermotorumbau oder sowas machen willst, okay, dann wird es immer schwierig.
Ja, die Beurteilung der Bereifung von Motorrädern, da haben wir die letzten 3-4 Jahre unterschiedliche Einschätzungen gehabt. Ich habe jetzt gerade hier die neueste Ausgabe dieser Version. Das ist jetzt die 8, steht da übrigens oben drauf, vom Dezember 2023. Da gibt es auch eine Matrix zu dem Thema, die man vielleicht mal irgendwo verlinken könnte. Mhm. Und da muss man sich echt damit beschäftigen, weil da werden unterschieden Motorräder mit EU-Zulassung, Motorräder mit alten ABEs oder auch Motorräder mit Einzelbetriebserlaubnisse. Und was die ab wann fahren müssen oder dürfen, das ist echt schwierig. Und ob es dann auch mehr einen Zentimeter breiter oder schmäler sein darf, das steht da alles drin. Hier kann ich wirklich nur raten, vor der Abweichung von den Reifengrößen, die im Fahrzeugschein stehen, den Sachverständigen zu kontaktieren, mit dem drüber zu sprechen, den noch um seine fachmännische Einschätzung zu bitten und dann den Reifen kaufen und dann mittels einer kleinen Einzelbetriebserlaubnis in Betrieb zu nehmen. Es ist alles kein Thema. Aber wie schon gesagt, wenn es geht, vorher.
Ja, ich denke auch, dass es für viele sich vereinfacht hat. Aber für viele wird es eben auch komplizierter, weil du eben ja, das, was eben über Jahre lang funktioniert hat, dass du eben auch andere Dimensionen fahren darfst und so Geschichten, dass das halt jetzt über den TÜV oder über die Prüforganisation dann führt. Ich habe es jetzt konkret auch bei meiner KTM Duke, das, ja, ich glaube, ein Problem wird es gar nicht mal, aber das ist halt so ein typischer Fall, die ist Erstzulassung 96, die hat noch keine EU-Zulassung, die hat ein 160er Hinterrad, aber auch ein 150er eingetragen. Und Reifen, die seit ungefähr 20, 21 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Aber ja, habe ich mir auch gedacht, ja super. Aber erstens, es gibt zumindest noch ein paar Reifenhersteller, die haben die erste Duke sogar noch drin in ihrer Datenbank. Das ist dann nämlich auch meine Kunst, weil viele Reifen fallen dadurch halt schon mal raus, dass du diese oder es heißt ja mittlerweile nicht mehr Reifenfreigabe, sondern ich glaube Unbedenklichkeitsbescheinigung dann oft oder weiß ich nicht, technische Serviceinformationen.
Genau.
Aber dann hast du halt oft nur den 160er drin oder du hast die allererste Duke eben gar nicht drin. Bei Conti zum Beispiel war es dann, da gab es eben dann beide Größen und da gab es sogar ein bisschen Auswahl, deswegen haben wir dann da geschaut. Und da ist aber auch so, da habe ich jetzt, bin jetzt gerade dran eben mit einem Prüfingenieur, mit einem Prüfer. Der hat auch gesagt, es sollte kein Problem sein, dass man das in die neuen Papiere mit übernimmt. Und dann hat man da auch wie früher quasi die Wahl, will ich einen 150er oder einen 160er fahren? Also.
Genau so.
Ja.
Es ist derjenige, der Gewinner, der sich einfach rechtzeitig informiert, ob auf den Internetseiten der Reifenhersteller, der Fahrzeughersteller oder auch zusammen mit dem Reifenhändler. Die Reifenhändler sind inzwischen Profis auch, was das Thema betrifft. Mhm. Da kann man sich auch vertrauensvoll an die wenden. Wenn sie gerade Zeit haben, die kümmern sich auch gerne um sowas. Mhm.
Gab es so in den letzten Jahren, ich meine, es gibt ja so Themen, die immer da sein werden, aber gab es da auch so Trends, die du feststellen konntest, was mehr umgebaut wird, was weniger umgebaut wird?
Ja, das sind die alten wie neuen Themen. Andere Lenker, Griffe, seitliche Kennzeichenhalter, Fußrastenanlagen, Fahrwerke. Fahrwerk wird immer gerne verbessert. Das sind so, da haben sie eigentlich keine großen neuen Trends ergeben. Die Themen sind eigentlich immer über die Jahrzehnte fast die gleichen geblieben.
Achso, ja, ich dachte zum Beispiel, dass so LED irgendwie jetzt da vielleicht ein bisschen was.
Ja, die LED ist vielleicht das
Einzige.
Das Einzige, was so ganz neu ist. Und da muss man natürlich auch mächtig aufpassen, weil es viele Umrüstungen gibt, die in Fernost hergestellt werden, die dann kein entsprechendes Prüfzeichen haben, sagen wir mal, da ganz schnell beim Erlöschen der Betriebserlaubnis. Mhm. Und die renommierten Leuchtenhersteller, mir fällt jetzt da Osram und Philips als Beispiel ein, die haben sich diesem Thema schon angenommen und man kann auf den Internetseiten schon überprüfen, für welche Fahrzeuge es schon LED-Leuchten gibt, mit denen man dann auch eine Zulassung dann direkt hat. Mhm.
Und so Tuning und sowas, solche Geschichten, ist das überhaupt noch auch durch diese ganzen Euro-Normen sind wir da schon mal drauf gekommen, dass das, meine ich, auch immer weniger ein Thema wird.
Ja, es ist oder das Thema, das wird schon behandelt, wird nicht allzu viel drüber geredet. Wir haben ja mit den aktuellen Abgasnormen das Problem, dass die Motoren relativ mager gefahren werden, was in der Verbrennung zur Folge hat, dass man eine größere Hitzeentwicklung hat. Deswegen natürlich Ölkühlung, Wasserkühlung und was weiß ich alles braucht, um die Temperaturen da in den Zylinderköpfen einigermaßen runterzuhalten. Die Leute, die wissen das natürlich. Es werden Mappings aufgespielt, die dann so ein bisschen einen fetteren Motorlauf zur Folge haben, was natürlich Abgasverschlechterung und dementsprechend wieder das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge haben. Technisch gesehen kann ich das durchaus verstehen, auf jeden Fall. Aber von der Gesetzgeberseite her ist es natürlich problematisch.
Mhm. Ja, wenn ich jetzt so in Rückgriff auf vorhin, wenn man sagt, der Prüfingenieur ist da ganz schnell auch dabei, dass er sich sogar strafbar macht.
Ja.
Jetzt logisch, wenn er beide Augen zudrückt und sowas, aber wenn er es halt vielleicht auch einfach nicht weiß. Wie ist denn das eigentlich? Ich meine, jetzt bist du seit über 20 Jahren da tätig. Wie kann man sich da überhaupt fit halten? Oder geht das überhaupt bei so vielen Herstellern, Modellen, Baujahren, die du musst ja im Prinzip alles irgendwie auf dem Kasten haben, wenn da der Kunde steht und halt auch jetzt natürlich erwartet, dass du da nicht das Fahrzeug den ganzen Tag auf dem Hof hast.
Ja, für die Sachverständigen ist es natürlich von Jahr zu Jahr schwieriger, ist ganz klar. Denn man hat ja nicht ein Motorrad, man hat da LKW-Anhänger, ja, PKW das auch und was weiß ich alles auf dem Schirm. Aber die Weiterbildungspflicht von den Prüfingenieuren ist da ganz, ganz streng. Und man hat sehr viele Weiterbildungen, macht natürlich persönlich auch gerade die Dinge, die einem Spaß machen, ein bisschen mehr, andere wieder weniger. Natürlich kann man schlecht zur Verantwortung gezogen werden, wenn man da mal was nicht weiß. Da muss man halt nachschauen. Es ist wie überall.
Okay, du hast ja vorhin schon gesagt, egal was, ich meine, wie gesagt, wenn ich jetzt da einfach nur mir einen Schutzbügel, der ja nicht mal eine ABE hat, aber wenn ich mir irgendwelche Teilchen bestelle, irgendein Fahrwerk mit ABE, ist es jetzt vielleicht weniger das Thema, aber sobald es eben in so einen Bereich geht, genau, vorher mit dem Prüfer sprechen. Wenn es aber dann doch so vom Prüfer abhängig ist und jetzt vielleicht auch, wie gesagt, ohne da jetzt wieder irgendwem zu nahe treten zu wollen, ein Prüfer vielleicht da nicht so das Interesse hat oder wie auch immer oder das einfach so und so sieht und man aber weiß, mein Kumpel, der da und da wohnt, der hat das ohne Probleme eingetragen bekommen. Hat man da Möglichkeiten? Also die gängige Praxis ist ja dann oft so, man lässt sich dann einen Fahrzeugschein von einem Motorrad geben, wo das funktioniert hat und so. Wie?
Nein, ich meine, das ist so eine Geschichte von ganz früher, wo man sich die Fahrzeugscheine kopiert hat von Fahrzeugen, die bestimmte Eintragungen hatten.
Ja, wird aber scheinbar immer das noch gemacht. In vielen Foren liest man das ab.
Ja, das ist aber massiver Unsinn.
Okay.
Denn jede Änderungsabnahme muss natürlich entsprechend begutachtet werden, ob das so funktioniert oder den gültigen Vorschriften entspricht oder nicht. Deswegen ist das eine völlig unbrauchbare Prüfgrundlage für den Sachverständigen.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist eher, was ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung kenne, aber was man halt immer so liest, so Geschichten mit dem viel zitierten Graukittel.
Ja, da tut man oft so das. Da tut man oft den Kollegen Unrecht. Ja.
Nee, das möchte ich auch gar nicht, aber deswegen möchte ich es auch vielleicht ausräumen und gleichzeitig, ja, wie gesagt, wenn du halt eigentlich was hast, was umbauen möchtest, was, ja.
Ja, dann, also ich rate da immer, über den ortsansässigen Motorradhändler zu gehen, denn die Motorradhändler, die haben ein, zweimal in der Woche ihren festen Termin. Da kommen auch Sachverständige hin, die besonders mit dem Thema vertraut sind. Und ich rate da einfach dazu, dort mal vorstellig zu werden, zu fragen, wann dann der Kollege da hinkommt, um einfach da auch mal zu erscheinen und seine Fragen zu stellen. Denn dann kann man wirklich davon ausgehen, dass jemand da ist, der auch gerne sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Mhm. Und auch die entsprechende fachliche Grundlage hat. Mhm. Das Problem ist halt oft, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es heraus. Also da kommen manchmal Leute halt mit grausamen Umbauten an und riesen Krawalltüten, da wo man sich denkt, wenn ich da irgendwas mache, dann habe ich den Ärger vorprogrammiert.
Ja.
Und da, es gibt halt Kollegen, die können dann umgehen mit sowas und dann trotzdem höflich bleiben. Aber ich habe auch viele Erlebnisse auch selbst schon gehabt, wo man dann vom Hof gejagt wird, wenn man dann einfach nicht besonders gerne gesehen ist.
Ja.
Ich möchte vielleicht noch den Satz nochmal folgendermaßen anfügen, dass es halt für die Prüfingenieure deswegen schwieriger geworden ist, weil anlässlich der Kontrollen gerne auch mal überprüft wird, ob die verschiedenen Eintragungen ordnungsgemäß vorgenommen wurden, ob die den gesetzlichen Grundlagen entsprechen oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es rucki-zucki zu Strafanzeigen dem Prüfingenieur gegenüber wegen Falschbeurkundung im Amt, was wiederum eine Straftat darstellt. Und das wollen die Prüfer natürlich auch nicht. Und dementsprechend sind die Prüfer bei den Anbauabnahmen sehr, sehr vorsichtig geworden und sagen dann lieber mal, nö, das möchte ich nicht so eintragen, weil sie Angst haben müssen, dass es ihnen auf die Füße fällt in ein paar Monaten.
Ja, nee, das ist ja auch verständlich. Also,
na klar.
Aber das, ja, wie du sagst, also ich denke mal, wenn man halt vorher drüber spricht und nicht mit so einer voll umgebauten Karre dann irgendwie die vom Hänger rollt und dann da hinstellt, hier, mach mal, das ist ja auch völlig verständlich.
Und das ist genau der Punkt.
Ja. Ich würde noch gern fragen, weil es mich jetzt auch selber tatsächlich betrifft, mit unserer Duke, ich habe es angesprochen und wir hatten ja auch vor ein paar Folgen erst drüber gesprochen, dass die ja nach längerer Standzeit jetzt wieder angemeldet werden soll. Und jetzt passt es gerade ganz gut, weil ich dich da sitzen habe. Die muss ja ein sogenanntes Vollgutachten über sich ergehen lassen, weil die länger als, ich meine, 7 Jahre waren es, oder 7 oder 8 Jahre, abgemeldet war.
Oh, das gibt es schon lange nicht mehr. Also das war mal ein Jahr, war mal 18 Monate, war dann mal 5 Jahre, mal 7 Jahre. Also diese Geschichte, die gibt es schon lange nicht mehr. In aller Regel darf man auch bei einem Fahrzeug, das schon Jahre nicht mehr zugelassen war, wo es aber noch Papiere gibt, ganz normal ein Fahrzeugprüfung meinetwegen, ganz normal eine Hauptuntersuchung machen, anschließend zur Zulassungsbehörde gehen und ganz normal zulassen.
Weil ich hätte dich jetzt sonst nämlich gefragt, was da nämlich alles zusätzlich noch angeschaut wird oder ob das einfach eine tiefergehende Hauptuntersuchung ist. Aber dann braucht man da gar keine Sorgen haben.
Das Wichtigste ist, dass das Fahrzeug mal zugelassen war. Denn wenn man auf die Idee kommt, ein Fahrzeug zu kaufen, das niemals zugelassen war, dann kriegt man es auch niemals mehr zugelassen, weil es dann den Bestimmungen der aktuellen Zeit entsprechen muss. Und dann kann man sich ins Wohnzimmer stellen und Freude dran haben.
Aber Armin, gibt's da nicht auch die Geschichte, dass es angeblich mehr Harley-Rahmen als verkaufte Motorräder gibt?
Also, du meinst jetzt die Geschichte mit den Starrahmen?
Ja.
Gott, das ist so eine alte Geschichte. Ich glaube, das ist eher so eine Kriegsanekdote. Okay. Natürlich gibt es gerade auch in Deutschland und in Europa sehr, sehr viele Harley-Starrahmen, die nachträglich gebaut wurden und nicht in Amerika gebaut wurden. Aber diejenigen, die diese Rahmen nachbauen, die können das richtig gut. Also es ist wirklich, wirklich nur von einem Fachmann zu unterscheiden, ob das ein Nachbaurahmen ist oder ein alter, echter Rahmen. Dazu habe ich ein uraltes, dickes Buch, wo man verschiedene Kleinigkeiten am Rahmen nachgucken kann, um das dann festzustellen. Aber die Hersteller von den Nachbaurahmen haben dieses Buch auch. Und wie gesagt, die können das richtig, richtig gut.
Ja. Ja, aber das stimmt schon. Also es liest man ja schon ab und zu, dass man eben die Erstzulassung entscheidet halt über so vieles. Und dann ist das natürlich auch gefragt unter Umständen. Ja, so in Richtung Anekdoten.
Ja, gibt wenige Anekdoten, weil das einfach schon viele, viele Jahre so ist, dass die Leute darauf aufpassen, dass sie das, was sie machen, auch später zugelassen bekommen. Ja. Also ich meine, es kommt heute niemand mehr auf die Idee, einen Aluminiumrahmen oder eine Aluminiumschwinge zu polieren, weil das hat sich einfach rumgesprochen. Mhm. Eine Anekdote weiß ich, vielleicht könnte man die an der Stelle, ich habe im Rahmen des Studiums mal an der Abgasprüfstelle des TÜV in München gearbeitet. Und dann kam über Monate jemand, der hat Zubehörschalldämpfer für Harleys gebaut, hat die amerikanischen Supertrap-Schalldämpfer als Basis genommen, hat da eigene Schalldämpfer-Einsätze eingesetzt, um dann die Vorschriften hinsichtlich der Abgase und der Geräusche überprüfen zu lassen. Und der Typ war im Blaumann, hatte lange Haare und hat wahnsinnig viel Geld da gelassen, um dann immer wieder vom Hof fahren zu müssen, und weil er eben die Vorschriften nicht erreicht hatte. Eines Tages hat er sie dann erreicht und hatte dann ein paar Jahre später einige Mitarbeiter beschäftigt, die dann die Auspuffanlagen umgebaut haben, und ein paar Leute, die sie verschickt haben, war also geschäftlich dann super erfolgreich. Und ihr werdet den Namen alle kennen. Das war der Roland Kess von Kestech.
Naja.
Vielleicht diese schöne Geschichte.
Ja.
Ohne dass wir jetzt für Kess Werbung machen wollen.
Ist das genau beim Thema Auspuff, fällt mir auch ein. Das sieht man ja oft. Wir haben das bei uns in den Auspufftests auch oft angegeben, wo dieser Typ Auspuff genehmigt wurde. Und das fällt ja dann schon auch oft auf. Ja, die haben eine E-Zulassung.
Ja.
Aber auffallend oft eben in Italien, in Spanien oder in irgendwelchen anderen Ländern der EU eben. Mhm. Ist das dann auch wieder so ein, also ist das Zufall, wenn es ein italienischer Hersteller ist, ist es irgendwie noch logisch, aber hängt es dann auch damit zusammen, dass man dann in den Ländern vielleicht sowas eher noch genehmigt bekommt und dann ja, und dann daraus entstehen die ABE, dass er trotzdem dann in Deutschland anbauen darf?
Nö, der Markt macht den Preis. Wenn du jetzt ein Auspuffhersteller bist, dann musst du ja diese Anlagen homologieren lassen. Das heißt also, die werden dann den verschiedenen Tests zugeführt. Das kostet einen Haufen Geld. Wenn du das in Deutschland machen lässt, kostet das mit ganz großer Sicherheit deutlich mehr Geld als in Italien, meinetwegen. Und man muss davon ausgehen, dass der Qualitätsstandard der Auspuffhersteller recht hoch ist. Denn das darf natürlich nicht passieren, dass die am Fahrzeug verbauten Schalldämpfer deutlich lauter oder sogar lauter als der Gesetzgeber vorschreibt sind, weil das fällt ja dann natürlich auf den Hersteller zurück. Stell dir vor, du baust deinen Akrapovic an, freust dich und wirst dann 2 Jahre später aufgehalten und bei der Messung kommt dann raus, dass du 10 dB zu laut bist, und dann denkst du dir, was habe ich denn da gekauft? Mhm. Also da wäre es schnell vorbei mit dem guten Leumund des Auspuffherstellers.
Es ist vielleicht auch einfach die Zeit nicht mehr, oder? Dass man da sich wirklich irgendeine Vollbrülltüte, ja, wobei, gibt's ja immer noch.
Es gibt's immer noch. Ja. Du hast schon recht. Also es wird vieles getrieben. Es kommt halt immer darauf an, ob man einen Ärger haben will oder ob man keinen Ärger haben will. Und die Diskussion gerade auch um die Klappenauspuffsteuerungen, die stirben nicht aus. Überhaupt keine Frage.
Hast du, ich möchte jetzt nicht wirklich mit Ausblick drüber schreiben, aber noch so ein Randaspekt. Mit Elektromotorrädern, hattest du da schon in den letzten Jahren auch Erfahrungen, oder sind die eigentlich, ich meine, klar, vieles ist ja gleich, aber gibt's da, haben die besondere Herausforderungen jetzt für dich als Prüfer gehabt?
Na, überhaupt nicht.
Also eher weniger wahrscheinlich, oder?
Ich bin selber noch keins gefahren, hatte allerdings letztes Jahr ein paar Elektromotorradfahrer zu Gast. Die haben das aber ausprobiert auch, wie es denn so ist, und die haben in den höchsten Tönen geschwärmt. Die haben dann bei mir auf der Prüfstelle laden dürfen, und ich habe dann festgestellt, dass den Leuten schon auch die Reichweiten zu schaffen machen, weil die einen sagen, oh, jetzt habe ich bloß noch 120 Kilometer, wo könnte ich denn dann laden? Funktioniert das dann? Ist die Ladestation kompatibel mit meinem Motorrad?
Ja, ja,
oder muss ich wieder irgendwo fragen, ob ich mich an 230 Volt dranhängen darf und dann stundenlang für relativ wenig Reichweite dann
lade? Ja, das sind die typischen Probleme halt
noch. Das sind die typischen Probleme, aber fahrerisch sind die Leute eigentlich recht angetan, habe ich gemerkt.
Ja, kann man gespannt sein, was da dann vielleicht an, also da wird es dann nicht mehr der Auspuff sein, da ist dann, ja, keine Ahnung, was dann da an Zubehör kommt, was ihr dann überprüfen müsst. Oder.
Ja, da wird dann das übliche Zubehör kommen, also Reifen, Lenker und so weiter.
Ja, so eine Akkuerweiterung oder sowas vielleicht.
Ja, genau.
Ja.
Mal schauen.
Ja.
Ich persönlich bin, glaube ich, kein großer Fan.
Das ist jetzt bei deiner Vita auch, hätte es mich jetzt auch gewundert. Andererseits, Livewire und so, oder?
Na, also nicht
kick mal dich das. Jetzt nicht.
Also ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, je älter ich werde, umso älter sind auch die Motorräder, die ich am liebsten fahre.
Mhm.
Also meine jüngste ist Baujahr 2013.
Naja, das ist ja nicht wirklich alt. Armin, jetzt haben wir gesagt, die Hauptuntersuchung wollten wir eigentlich nicht groß drüber sprechen. Trotzdem, wenn schon die Umbauten jetzt eigentlich gar nicht so mehr das große Thema sind. Was ist denn bei der Hauptuntersuchung so das, wo am meisten noch Mängel auftreten, weil es die Leute vergessen haben, vielleicht vorher darauf zu achten? Ich meine, Hupe ist ja immer so ein Klassiker vielleicht.
Die Hupe ist der absolute Klassiker, ja. Vor allem die Beleuchtung ist immer wieder ein Thema. Die Standlichtbündel zum Beispiel, weil die Leute überprüfen nach zu Hause gerne die Beleuchtung, ob da das Ablendlicht und das Fernlicht funktioniert.
Aber Standlicht wird dann oft vergessen.
Das Standlicht wird ganz super oft vergessen. Viele vergessen dann auch den Rückstrahler, der dann manchmal fehlt. Und viele kommen auch gerade im Frühjahr mit viel zu wenig Luft in den Reifen. Die Motoren biegen fast von selber in die Kurve. Und ja, das sind so die typischen Dinge. Und viele kommen auch mit wirklich abgefahrenen Reifen. Also ich möchte vielleicht abschließend mit einer Geschichte noch aufräumen, denn das ist immer wieder ein Thema und da denken die Leute falsch. Wenn man die Hauptuntersuchung nicht besteht, dann muss man binnen 4 Wochen vorfahren, um die Mängelbeseitigung sich dokumentieren zu lassen. Damit ist aber die Dokumentation binnen 4 Wochen gemeint. Die Mängelbeseitigung, die muss man unverzüglich machen lassen. Die meisten Leute, die denken, wenn ich heute einen abgefahrenen Reifen habe, dann bin ich die nächsten 4 Wochen noch safe.
Mhm.
Dem ist nicht so jetzt. Mhm. Also wie gesagt, die Mängelbeseitigung, die muss umgehend passieren. Die Dokumentation der Mängelbeseitigung, die darf dann bis zu dem bestimmten angegebenen Datum sein.
Ja.
Da bin ich jetzt froh, dass wir das angesprochen
haben.
Weil das wissen sehr viele nicht.
Das wusste ich auch nicht. Es hat mich zwar bis jetzt noch nicht betroffen, aber es ist ja gut zu wissen.
Ja.
Okay. Ja, dann Armin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wie gesagt, ich konnte jetzt auch noch das ein oder andere dazulernen. Und wenn es nur diese Auspuffhomologation war. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit der Folge etwas zur Aufklärung auch beitragen konnten.
Bestimmt.
Und wenn euch das Thema Umbauten interessiert oder eben vielleicht auch betrifft, dann einfach der simple Tipp, wendet euch an die Überwachungsorganisationen eures Vertrauens, sprich TÜV, DKKÜS, wen es da alles gibt noch. Und deswegen können wir jetzt hier, glaube ich, auch gar nicht groß auf irgendwelche Dokumente verlinken oder irgendwas, weil das muss man dann einfach in dem Fall mit dem Prüfer absprechen. Wir haben es schon ein oder andere Mal erwähnt.
Genau so ist es. Der beste Weg.
Okay. Dann danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.